Hallo, ich mach's kurz und knackig, damit dein Podcast gleich starten kann. Aber ich habe wieder so ein cooles neues Ding für dich, mein liebster Pferdeflüsterei-to-go-Hörer. Und zwar haben wir einen neuen Bodenarbeitsworkshop live. Es gibt 5 Termine im September und du kannst dich anmelden und dir gratis deinen Platz sichern. Du bekommst 1 Stunde Bodenarbeitswissen von Hero und mir. Wir erzählen dir ein bisschen was über unseren Bodenarbeitsclub, ein super cooles neues Projekt. Und wir haben eine offene Fragerunde. Du kannst also live Hero und mir Fragen stellen. Da ist nichts aufgezeichnet, da ist nichts vorproduziert. Wir sind live. Nur 5 Termine. Komm gerne dazu. www.pferdeflüsterei.de/Bodenarbeitsworkshop. Oder schau in die Shownotes, da habe ich dir den Link auch reingepackt.
Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit
dem einen Puzzleteilchen.
Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet wieder so viele magische Momente mit euren Pferden diese Woche. Und zur Magie gehört auch ein bisschen Balance dazu. Und zur heutigen Magie der Folge gehört Nadja dazu. Hallo.
Hallo.
Nadja macht's kurz und knapp. Ich habe Nadja da, Pferdemädchen treffen und ich dachte mir, wenn schon, können wir auch quatschen. Wir haben ja früher ab und an auch einen Podcast für euch aufgenommen. Nadja hat verstehepferde.de, die verlinke ich euch auch in den Shownotes und da geht's ums Pferdeverstehen nach Horsemanship, Knotenhalfter.
Stick.
Und solche Sachen.
Negative Verstärkung.
Ja, unser Podcast, wenn wir ihn zusammen gemacht haben, hieß immer Seilchenschleuder versus Wattebauschwerfer oder
ja.
So ähnlich. Mhm. Wobei wir gar nicht so weit entfernt voneinander sind, oder?
Ja. Also ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, dass man die Extreme vermeidet. Und das in Bezug auf das Training mit Leckerli oder ich sag mal das softere Training, aber auch das Training mit negativer Verstärkung nach Horsemanship-Prinzipien. Und man kann das beides ins Extrem treiben und Extreme sind nie gut.
Ja, das ist auch schon das Thema. Geschickt übergeleitet. Wir hatten es heute Morgen beim Frühstück davon, dass es irgendwie besser wäre, wenn die ganze Welt, aber auch die Pferdewelt in einer besseren Balance wäre. Und dass es so oft diese Extreme gibt. Mir begegnet es zum Beispiel ganz oft, wenn ich sage, hey, ich mixe positive und negative Verstärkung. Und dann kommt ganz oft entweder von negativen Verstärkern, du kannst dein Pferd nicht aus der Hand füttern. Und von positiven Verstärkern kommt, du kannst das nicht mischen, das verstehen die Pferde nicht, das ist nicht in Ordnung. Und ich finde beides Blödsinn, wenn ich das mal so sagen darf. Ich mische das sehr, sehr gut und sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel. Ich habe mit der Hero ja auch vor kurzem einen Online-Kurs gemacht, die Klickerformel, und da gibt es auch Module, wo es darum geht, wie man das sinnvoll mischen kann. Weil ich finde, so diese Balance aus Ja und Nein im Umgang mit Kindern, Tieren, Pferden, whatever, anderen Menschen, ist eigentlich das, was wir anstreben sollten.
Ja, und ich finde halt, wer sagt uns denn, dass wir mit dem, was wir tun, recht haben? Also ich finde es total wichtig, dass wir uns einen gewissen Zweifel bewahren und darüber hinaus die Fähigkeit zu reflektieren, ist das, was wir tun, richtig? Führt es zum Ziel? Haben wir damit Erfolg? Können wir damit leben auf die Art und Weise, wie wir Erfolg haben oder wie wir keinen Erfolg haben? Und ich denke halt, zum Zusammenleben gehören immer irgendwelche Formen von Kompromissen und das gilt für das Zusammenleben mit Menschen, aber auch für das Zusammenleben mit Tieren. Weil ein Tier bringt ja auch was mit. Ein Tier hat ja auch eine Meinung, einen Willen, Gefühle und ist nicht auf der Welt, um uns alles recht zu machen. Und deswegen finde ich wichtig, dass man in der Beziehung mit einem Menschen, aber auch natürlich auch in der Beziehung mit einem Pferd, irgendwie überlegt, was sind denn die Bedürfnisse des anderen und wie kriege ich meine Bedürfnisse mit den Bedürfnissen vom Tier kongruent, sodass jeder irgendwas aus der Beziehung hat. Mhm. Und wenn wir jetzt die Schleife zurückdrehen in Richtung Horsemanship, was ja schon euch auch den, ich sag mal, den Ruf hat, dass man, da ist man dominant und dann ist der Mensch der Chef und dann sagt man dem Pferd, wo es lang geht.
Du gehst in Lackstiefel.
Ja, ganz genau, und wir kennen uns aus mit Peitschen und mit Leder. natürlich kann man das auf die Art und Weise praktizieren, aber ich glaube, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Weil du willst ja im Prinzip eine Sprache mit deinem Pferd erschaffen oder auf eine Art und Weise mit deinem Pferd kommunizieren, die für das Pferd leicht zu verstehen ist, weil man ja im Prinzip die Prinzipien nachahmt, die das Pferd aus dem Herdenleben kennen sollte oder was es verstehen können sollte. Und in meiner Erfahrung kann ich das bestätigen, dass die meisten Pferde das schon relativ klar verstehen, was du meinst. Aber das Ding ist halt, muss ich mir immer auf Teufel komm raus meinen Willen damit durchsetzen.
Absolut. Und das ist der Punkt, der mich zum Beispiel bei der negativen Verstärkung oft stört, weil das Herdenprinzip als Ausrede für Gewalt genommen wird. Mhm. Im Pferdetraining. Jetzt gar nicht Horsemanship per se, sondern generell gerne im Pferdetraining, weil da wird ja auch viel mit negativer Verstärkung gearbeitet, was ja nicht unlogisch ist, weil auch der Schenkeldruck, der sanfte, umarmende Schenkeldruck beim Reiten ist negative Verstärkung im Grunde. Die aber sanft ist. Druck ist ja nicht unbedingt etwas Schlechtes. Aber es wird so als billige Ausrede genommen dafür, die machen das in der Herde, dann darf ich das ja wohl auch. Und dann werden Pferde in einer für sie alternativlosen Situation, ja umgeben von Zaum, Reithalle, Sattel und Mensch obendrauf, mit Gewalt letztlich in etwas reingezwungen, was sie vielleicht in dem Moment körperlich gar nicht leisten können oder was sie nicht verstehen. Zu Recht sagen, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich verstehe das nicht und dafür dann bestraft werden, weil die kloppen sich doch auch in der Herde, um sich durchzusetzen. Aber dass das Pferd in der Herde sagen kann, ey, es wird mir zu viel, ich gebe nach, ich gehe. Die Situation hast du ja nicht im Training, weil das Pferd kann ja gar nicht gehen.
Es könnte schon, aber dann musst du es halt zu extremeren Maßnahmen greifen, indem es sich halt losreißt, ne? Oder indem es über den Reitplatz rausspringt.
Das ist ja das, was dann auch manchmal passiert. Ja. Ne? Aber es kann eben sich nicht sanft entziehen, wenn der Mensch es nicht erlaubt, dass das Pferd sich entzieht. Und deswegen ist die Verantwortung, wie du sagst, extrem groß, glaube ich auch, dass wir das Pferd beobachten, egal nach welcher Methode wir trainieren, und beobachten, ist es noch in einem Entspannungsmodus? Kann es noch mitgehen, emotional wie körperlich? Das ist für mich so echt die größte Verantwortung, die wir haben. Übrigens auch beim Klickertraining. Weil wenn wir da ein falsches Kacktiming haben, dann haben wir ein gestresstes Pferd. Mhm. Weil Ruhe mit Futterbelohnung ist enorm wichtig und funktioniert aber nur, wenn das Timing vom Menschen stimmt. Und wenn der Mensch unklar ist bei der Futterbelohnung, kriegt das Pferd Stress. Mhm. Oder wenn er im falschen Moment belohnt oder wenn er die Ruhe des Pferdes nicht genug im Blick hat beispielsweise.
Ja, ist bei der negativen Verstärkung ja vergleichbar, ne? Mhm. Also, dass du auch, also ich meine, da hast du halt den Vorteil, sag ich mal, dass du durch deine Hilfen, also den Druck, den du machst, weil im Prinzip ist es das ja, das Stresslevel insofern ein bisschen besser regulieren kannst, weil wenn du siehst, das Pferd hat massiven Stress, du dann halt selber sagen kannst, mache ich jetzt weniger, mache ich mehr oder wie kann ich das anders kommunizieren?
Aber das kannst du beim Klickern genauso gut, nämlich klickere ich jetzt was anderes? Klickere ich Ruhe? Finde ich Ruhepunkte? Klickere ich Alternativverhalten? Baue ich die Kreativität mehr ein? Baue ich sie weniger ein? Mache ich die Schritte kleiner? Kann ich sie größer machen? Weil Pferde beim Klickern haben oft Stress, wenn sie entweder überfordert sind, weil der Mensch die Schritte zu groß macht, weil er das Training nicht gut aufbaut. Also da musst du sehr viel Hirnschmalz quasi in den Aufbau setzen, aber das musst du ja bei der negativen Verstärkung eigentlich auch idealerweise. Und du musst halt da wiederum sehr so dieses... Also ich glaube, wenn ich es auseinander dividieren müsste, weil der Witz ist, je länger ich beides mache, desto mehr merke ich, es ist sich eigentlich verdammt ähnlich, nur ist quasi die Strafe und die Belohnung etwas anderes. Ja. Aber vielleicht muss ich bei der negativen Verstärkung einen Hauch mehr gucken, tue ich dem Körper noch gut mit dem, was ich gerade will? Wie auch der Seele natürlich, aber mehr so, will ich da gerade was und fordere das mit Druck, was gar nicht möglich ist oder Schmerzen verursacht oder unangenehm wird? Und bei der positiven Verstärkung, weil da ja sehr viel auch auf dem Mitdenken des Pferdes beruht, muss ich vielleicht öfter mehr die Frage stellen, ist die Seele noch entspannt? Mhm. So kann der Kopf noch mit.
Ja, ja.
Das ist vielleicht, wenn überhaupt, der größte Unterschied zwischen den Methoden für mich. Und dann halt die Frage, wie belohne ich und wie bestrafe ja, ich in Anführungsstrichlein. Aber dieses, ich bin als Mensch in der Verantwortung, eine gute Balance zu bewahren, nicht zu überfordern, nicht zu unterfordern, das Tier in seiner Persönlichkeit mitzunehmen ins Training und die Persönlichkeit einfließen zu lassen, wie auch den Körper und die körperliche Konstitution, ist, glaube ich, essentiell, egal nach welcher Methode.
Ja, also was das würde ich auch so sehen. Was mir, was mir persönlich
ja, haben wir die ganze Zeit gefühlt.
Noch ein Anliegen wäre, ist eben, dass man bei sich selbst anfängt. Mhm. Also, dass man nicht mit dem Finger auf andere zeigt und sagt, dass sie machen das und jenes schlecht und ich weiß es besser, sondern dass man sich eben auch immer überlegt, wie viel besser weiß ich es denn? Also ich finde es wahnsinnig einfach, die Fehler bei anderen Leuten zu suchen.
Absolut.
Also natürlich gibt es Dinge, die für mich jetzt nicht zur Diskussion stehen. Mhm. Also sagen wir, longieren mit Ausbindern, No-go. Das kann ich halt einfach aus Pferdeschutzgründen oder aus Tierschutzgründen, ja, finde ich das einfach verwerflich, einem Fluchttier die Nase runterzubinden. Das geht ja einfach nicht. Das ist saugefährlich.
Ja. Schmerzschädigend.
Ja, das ist saugefährlich für alle Beteiligten, auch wenn das in der Form meistens nicht kommuniziert wird. Und da finde ich, muss man sich als Mensch halt schon mal überlegen, mache ich es mir jetzt hier gerade einfach und was bringe ich dem Pferd jetzt eigentlich hiermit gerade bei? Mhm. Genau, aber also es gibt schon Ausnahmen von mit dem immer nur schön mit sich selbst beschäftigen und nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Mhm. Aber ich finde es einfach zu leicht zu sagen, man selbst macht immer alles richtig und alle anderen machen immer alles falsch. Ja. Und daraus resultieren ja dann halt auch wieder die Extreme. Und daraus resultiert ja dann auch wieder Konflikte, die sich halt nicht lösen lassen, weil man nicht miteinander im Gespräch ist. Mhm. Wenn man der Meinung ist, man macht immer alles richtig, dann hat man ja gar nicht die Notwendigkeit, mit jemandem zu diskutieren, weil man macht ja immer alles richtig. Mhm. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, offen zu bleiben und sich halt zu überlegen, okay, wenn ich dieses Problem nicht so und so lösen kann, welche Möglichkeiten habe ich denn dann noch? Mhm. Und da dürfen wir dann halt auch wieder auf unsere Pferde hören.
Absolut, also, weil die sagen ja, ja und nein.
Wenn ich jetzt an die PN denke, als klassischer Horsemanshipler würde ich halt wahnsinnig gerne einfach den Mund halten und nicht die ganze Zeit quatschen. Für den ist Stimmlob aber wahnsinnig wichtig. Und dann könntest du jetzt sagen, ja, aber Pferde belohnen sich doch oder beziehungsweise kommunizieren untereinander doch auch eher mit Körpersprache und nicht mit Stimme. Ja, ist ja auch so. Aber wenn ihm dieser Kommunikationskanal mit mir als Menschen leichter fällt, beziehungsweise für ihn das wichtig für ihn ist, ja, natürlich nutze ich den dann ihn dann auch, wenn es halt nicht klassische Horsemanship-Prinzipien sind. Mhm. Und ich finde, auf die Art und Weise muss man halt schauen, dass wir da weg von dem Punkt, was ist mir denn am nächsten? Welche Methode präferiere ich denn als Mensch? Also im Sinne von, ich mache gern Druck, ich hau gern drauf oder...
Was? Oder, aus diesem Podcast?
Oder nein, ich möchte mein Pferd eigentlich nicht bitten, weil die Karma-Schwingung ist jetzt nicht adäquat angezeigt. Also es geht ja auch darum, was das Pferd möchte oder was dem Pferd entgegenkommen könnte.
Ich würde beides kombinieren. Weil ich glaube, lustig bei uns beiden ist ja immer so, wir sagen ja immer, jeder hat so das Pferd, was der andere besser gebraucht hat.
Um Gottes Willen, um Gottes Willen.
Nein, aber für mich war ja das Learning, hey, ich will eigentlich alles puschelig-wuschelig lösen, aber mein Pferd braucht klare Linien. Mhm. Zum Beispiel fällt mir am schwersten, ist aber etwas, was Carrie Sicherheit gibt. Da muss man sich schon auf das Pferd zubewegen, es muss aber auch authentisch sein, was man selber tut.
Ja, das stimmt.
Und das ist, wie du vorhin gesagt hast, es sind immer Kompromisse. Wir müssen bei uns selber auch anfangen mental. Ja, sind wir, jetzt klinge ich esoterisch, in unserer Kraft? Sind wir ruhig? Sind wir entspannt? Haben wir einen Fokus? Sind wir klar? Finde ich total wichtig. Wer ist unser Pferd? Was für ein Typ ist das? Was braucht es? Worauf reagiert es gut? Und dann finden wir gemeinsam Kompromisse, sodass wir beide glücklich sind mit dem Weg. Also ich sage zu meinen Kursteilnehmern immer, in meinem Pferdemagnetkurs, der einzige Weg, der richtig ist, ist der, den du und dein Pferd mögt. Nur du und dein Pferd müsst glücklich sein, niemand sonst.
Und da, finde ich, kommt es auch wieder auf die Balance an, mhm, weil es gehören ja zwei dazu.
Ja.
Und ich meine, wir können natürlich jetzt hergehen als Mensch, wir machen das jetzt so, wie ich das sage, und mein Pferd hat zu funktionieren. Wir können das aber auch ins andere Extrem kippen lassen, im Sinne von, es muss immer alles nach dem Willen und den Wünschen des Pferdes gehen und der Mensch stellt sich total zurück. Das kann es natürlich in der Beziehung auch nicht sein. Nee, also ich habe als Mensch durchaus auch das Recht, Forderungen an mein Pferd zu stellen, mhm, oder ihm klar zu sagen, das möchte ich oder das möchte ich jetzt nicht. Mhm. Das ist keine Schande, klar zu sein und auch Grenzen zu ziehen. Und ich finde, und da kippen wir halt auch wieder von einem Extrem oder gerne ins andere, ne? Dass man sagt, ich arbeite nur mit positiver Verstärkung, mein Pferd hört gar kein Nein und wenn ich es schief angucke, dann ist es böser Druck. Oder alternativ, ich mache mein Pferd zum Roboter, weil ich durch die Phasen der negativen Verstärkung halt immer draufhau, wenn es halt am Ende nicht reagiert. Ich finde, das eine ist genauso unförderlich wie das andere.
Ja, absolut. Das ist wieder die Balance.
Ja.
Ne? Dass man einfach einen guten Weg für sich findet und der geht aber nicht schwarz-weiß, sondern der geht bei dem einen in der Graustufe und bei dem anderen, mhm, in der Graustufe. Es ist wichtig, dass wir uns selber kennenlernen, mhm, dass wir unser Pferd kennenlernen, sowohl körperlich wie mental, und dann gemeinsam nach Lösungen suchen und einen großen Werkzeugkoffer haben, finde ich.
Exakt.
Und dann kannst du nämlich rausholen, was du gerade brauchst. Also Carrie, da brauche ich den Werkzeugkoffer Lockerung extrem krass. Aus dem Werkzeugkoffer reiten leider weniger, weil sie nicht so gern geritten wird. Auch ein spannendes Thema übrigens, muss jedes Pferd ein Reittier sein. Und gleichzeitig bei Ninja, meiner Jungstute, glaube ich, werde ich den Werkzeugkoffer Grenzen nicht so brauchen wie bei Carrie und kann mehr so in die Kuschelecke greifen, glaube ich. Aber da ist ja jeder anders und das ist auch in Ordnung und spannend. Aber ich sage auch immer, wenn wir einen Fahrplan wollten mit einer Gleichung 1 plus 1 gleich 2, dann müssten wir halt lieber Mountainbiken.
Und es ist halt auch immer alles eine Frage des Ausprobierens und des Experimentierens. Mhm. Denn wir kommen ja nicht auf die Welt und sehen das Pferd und wissen, was gut für das Pferd ist, sondern man testet es ja aus. Also man hat einen Vibe und man probiert halt, weil man nicht so genau weiß, okay, mache ich jetzt das oder mache ich jetzt jenes? Und aus den Ergebnissen der Experimente resultieren ja dann wieder Erkenntnisse, sodass wir das nächste Experiment vielleicht ein bisschen besser aufsetzen können als das alte. Mhm. Und ich finde, da muss man sich halt auch das Recht rausnehmen, zu sagen, ich mache das jetzt mal anders und guck mal, wohin die Reise geht.
Und schau mir die Antworten des Pferdes an. Ja. Und das ist ja dann auch oft das, dass sich viele Menschen, das sehe ich zu oft, und wir leben echt in so einer positiven Filterbubble hier mit verstehepferde.de und der Pferdeflüsterei.de und unseren Followern und Lesern. Wenn ich mich dann so manchmal umgucke und zu anderen Accounts rüber rausche aus Versehen, da kriege ich sowas zwischen Wut, Frust und Schnappatmung. Ja, die Menschen sagen immer, ich will mit meinem Pferd reden, ich will eine Kommunikation. So, aber die Kommunikation endet immer dann, wenn das Pferd vielleicht oder nein sagt. Und plötzlich sind wir bei dem bockigen Gaul, dem triebigen Pferd, der, wo man sich durchsetzen muss. Aber das Ja, das ist Kommunikation. Das nehmen wir gerne. Sobald aber ein Vielleicht oder ein Jetzt nicht oder ein Nein kommt, dann sind wir plötzlich in der Diktatur angekommen. Und das finde ich hochgradig unfair. Und es ergibt für mich auch gar keinen Sinn, sich ein Pferd anzuschaffen, aber dann eigentlich keinen Dialog zu wollen. So, dann muss ich mit den Antworten leben, wenn ich Fragen stelle und mit den Antworten umgehen und fragen, warum sagst du jetzt vielleicht oder nein?
Und dann hatten wir, wenn wir halt dann die Frage nach dem Warum stellen, sind wir ja dann schon wieder in der Kommunikation und nicht mehr im Kampf.
Ja.
Weil dann kannst du ja wieder sagen, okay, wir gehen jetzt mal auf Ursachenforschung oder vielleicht kann ich die Frage auch anders formulieren oder wenn ich was anderes frage in einer anderen Variante, vielleicht kriege ich ja dann mein Ja und kann dann einen Umweg gehen, um zurück zu einem ersten Ja zu finden, beziehungsweise das erste Ja, was ich gerne gehabt hätte.
Mhm. Finde ich auch. Und das ist wieder dieses Ding mit der Balance und diesen Weg von den Extremen irgendwie. Dass wir dieses alles kann, nichts muss, finde ich. Und dass wir uns frei machen von dem, was andere erwarten könnten, weil das spielt, glaube ich, auch oft eine Rolle. Selbst bei den nettesten Pferdemenschen auf diesem Planeten, dieses, was denken jetzt die anderen? Kriege ich jetzt wieder ungebetene Ratschläge? Wie oft kriegt man dann zu hören, du bist so zu deinem Pferd, du bist zu XYZ zu deinem Pferd, du musst das und das anders machen? Und zwar ohne, dass man darum bittet, diesen Ratschlag zu bekommen. Ja. Und das hat ja auch einen Einfluss auf das eigene Verhalten, wenn man ständig das Gefühl hat, in dieser Stallwelt irgendwie falsch zu sein.
Ich finde das wahnsinnig wichtig, dass man sich da ein Umfeld sucht und hoffentlich auch das Glück hat, das zu finden, wo man sich wohlfühlen kann.
Ja, wo man sein darf, wie man will und die anderen einen unterstützen, wenn man um Hilfe bittet.
Exakt.
Aber eben nicht dir als Pferdemensch ständig das Gefühl geben, du machst es falsch und deswegen hast du die Probleme oder ich weiß es besser und ich sag dir, wie es geht. Und ganz ehrlich, da kann ich euch nur den Rat geben, schaut euch mal die Pferde dieser Menschen an, die euch solche Ratschläge geben und schaut denen mal in die Augen und schaut euch den Umgang an und schaut mal jenseits von, das funktioniert wie eine Maschine, den Pferden in die Gesichter und dann fragt euch, wollt ihr von so jemandem wirklich einen Ratschlag bekommen? Denn die Menschen, die ungebetene Ratschläge geben, sind selten die, von denen man Ratschläge haben möchte.
Ja, ich finde, das ist ein guter Filter, zu sagen, wenn man jetzt eine Kritik hört, die einem, ich sag mal, betroffen macht oder die man so vielleicht nicht hören wollte, dass man sich überlegt, von wem kommt die denn und was ist denn die Intention? Weil die Intention muss ja nicht unbedingt sein, ich will dem anderen helfen, sondern die Intention kann ja auch sein, ich unterstelle jetzt mal was Böses, ich mache mich selber größer, indem ich den anderen kleiner mache.
Böse? Nein, total wahr. Ich glaube, das ist in 99% der Fälle der Grund.
Also ich habe ja auch die eine oder andere Kritik gehört und wenn man dazu tendiert, die sich auch zu Herzen zu nehmen, dann braucht man Filter, um nicht wahnsinnig zu werden.
Wie, du bist nicht wie eine Teflon-Pfanne?
Nein. Und ich denke, das ist sehr gesund erhaltend, wenn man sich dann überlegt, wessen Kritik möchte ich denn annehmen.
Genau, und da von geht's, wem kommt die? Und wie geht der eigentlich?
Und es geht dabei auch nicht um Arroganz, sondern es geht einfach zu sagen, ich bin in meiner Mitte und ich höre mir das an, was du zu sagen hast und dann entscheide ich für mich, möchte ich das so annehmen oder möchte ich das nicht annehmen? Und dann muss ich mich da auch nicht rechtfertigen. Und auf die Art und Weise geht man eigentlich ganz geschmeidig durchs Leben. Aber wenn man ein Umfeld hat im Stall, dass das befördert. Also wenn man eben umgeben ist von Leuten, die man mag oder halt, die einem zumindest nicht auf die Nerven gehen, das ist natürlich viel, viel einfacher, als wenn man in einem Riesenstall steht, wo alle den gleichen Stiefel machen und dann man selber dann irgendwie so ein bisschen rausfällt, wie so der Exot.
Der einzige Exot, der irgendwie zu keinem passt. Ich sage immer, ich erwähne hier so die ganze Zeit meine Kurse, ich verlinke sie euch natürlich alle.
Werbung!
Nein, aber ich habe also ein Mentoring, House Mind Shift heißt das. Habe ich Ihnen so einen Input mitgegeben, den fand ich eigentlich ganz nett, nämlich die Idee, wenn dir jemand ein Geschenk gibt und dieses Geschenk gefällt dir nicht und du sagst, hey, das ist echt nicht meins, ich gebe es dir zurück, dann ist das dein gutes Recht, das zu tun. Und dann kannst du das auch einfach tun, indem du sagst, ich gebe es dir zurück, ich möchte dieses Geschenk nicht. Und wenn du das Bild weitertreibst und sagst, hey, wenn jemand dir einen guten Ratschlag oder einen Ratschlag, eine Bemerkung, eine Beleidigung gibt und du sagst, ich möchte diese Beleidigung nicht, ich gebe sie dir zurück, ich nehme sie gar nicht an, ist das völlig in Ordnung?
Kannst du behalten?
Nein, kannst du behalten, möchte ich nicht haben. Also vielleicht stellt man sich einfach vor, wenn jemand so einen Ratschlag gibt oder eine Beleidigung oder so, dass die wie in so einem Paket daherkommt und du sagst einfach, nö, nimm die, ich will die gar nicht, ich nehme die nicht an.
Ja.
Weil das eine ist ja, was sagt der andere und was tut der andere? Das andere ist ja, wie gehe ich damit um?
Ja.
Nehme ich das an? Höre ich mir das an? Nehme ich mir das Recht raus zu sagen, ich habe dich gar nicht um deine Meinung gebeten? Und wenn jemand dann beleidigt ist, ganz ehrlich, ist das sein Problem.
Korrekt.
Auch wenn sich das im ersten Moment komisch anfühlen wird, ja, weil meistens sind es ja die netten Menschen, die mit ungebetenen Ratschlägen überhäuft werden und nicht die unfreundlichen. Das ist ja Teil der Psychologie. Und gerade nette Menschen machen sich ja immer tausend Gedanken so. Ist es aber eigentlich auch vielleicht ein Bild, was einem helfen kann, zu sagen, hey, ich nehme das gar nicht an, ich gebe dir das wieder, behalte das bei dir.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt, als ich früher noch Stunden gegeben habe, dass die Leute, die sich die meisten Gedanken gemacht haben, eigentlich die Leute gewesen sind, die sich am wenigsten Gedanken hätten machen müssen.
Mhm.
Also im Sinne von, bin ich wirklich zu hart zu meinem Pferd, mache ich zu viel Druck? Nein. Weil die Leute, die überhaupt nicht auf den Gedanken kommen, zu viel Druck zu machen, das sind die Leute, die es am meisten bräuchten, weil die sich reflektieren müssten. Aber in dem Augenblick, wenn du in der Reflexion drin bist und du dir Gedanken darüber machst, was du tust, bist du eigentlich schon auf dem richtigen Dampfer. Also dann weißt du eigentlich, dass du nicht die Tendenz hast, ins Extrem zu kippen, im Sinne von, dass du zu gemein zu deinem Pferd bist.
Oder du weißt vom Bauch her, heute habe ich mich von den Stimmen der anderen überzeugen lassen und war es wirklich mal.
Aber dann fühlst du es ja.
Dann fühlst du es ja, dann gehst du auf das Gefühl ein und hey, Fehler neu buchstabiert ergibt Helfer.
Mhm.
Dann mach dir klar, das war Kacke, was ich gemacht habe. Warum habe ich das gemacht? Habe ich mich von anderen beeinflussen lassen? Hatte ich heute vielleicht einen mental schlechten Tag und deswegen keine Geduld? Und was kann ich beim nächsten Mal anders machen, dass mir das nicht nochmal passiert? Aber alles ist besser, als schwarz-weiß zu denken, als nur in es geht nur so und nicht anders zu denken, als unhinterfragt Ausrüstungsgegenstände zu benutzen. Ich glaube, eigentlich ist die Lösung und das Stichwort unseres heutigen Podcasts in einem Wort zusammengefasst Reflexion.
Selber denken, ja.
Selber denken, ja. Nachfragen, hinterfragen, Bauchgefühl fragen, Pferd anschauen, Pferd fragen, eigene Gefühle abfragen und nicht allem folgen, was andere sagen oder tun,
ja,
weil man glaubt, die können das besser. Und ganz ehrlich, ihr Süßen, ich habe Pferdemenschen erlebt, die 30 Jahre Trainer waren, Top-Profis, Beritt und sonst was gemacht haben, die echt scheiße mit ihren Pferden waren. Und ich habe Pferdemenschen erlebt, die seit 3 Jahren neu drin waren, sich aber so reingefuchst haben und so viel gutes Gefühl fürs Pferd hatten und ein gutes Körpergefühl fürs Reiten, die eigentlich viel besser waren, aber nicht den Selbstwert hatten, das zu erkennen. Dass jemand lange dabei ist, dass jemand etwas lange schon macht, am besten noch immer schon so gemacht hat, ist kein Gütesiegel. Gerade beim Umgang mit Tieren, finde ich.
Dem würde ich zustimmen. Wobei bei den Pferden ist es natürlich schon von Vorteil, wenn man Erfahrung hat und die Chance hatte, mit verschiedenen Pferden zu arbeiten, weil man dann einfach eine größeren, ich sag mal, Vergleichsmasse hat.
Mhm.
Und dann fallen einem, die richtigen Entscheidungen zu treffen, fällt einem dann eben leichter, weil man weiß, in welche Richtung sich das entwickeln kann.
Mhm.
Aber jetzt sind wir natürlich nicht alle in der Lage zu sagen, ah ja, ich habe mit 50 Pferden gearbeitet und weiß so ein bisschen, was Sache ist. Was man nach 50 Pferden natürlich auch immer noch nicht weiß. Und deswegen braucht man eben die Offenheit im Hirn, dass man sagt, okay, ich weiß es nicht, also traue ich mir Experimente zu.
Genau, und ich gucke mein Pferd an, ich höre ihm zu, ich lerne die Pferde zu beobachten, besser zu lesen, ihre Zeichen zu erkennen. Das braucht natürlich ein bisschen Zeit und Erfahrung, aber auch einfach Empathie und Gefühl. Und idealerweise kommt jemand mit sehr viel Erfahrung und Empathie und Gefühl und einem großen Werkzeugkoffer zum Pferd. Das ist natürlich das Optimum. Aber nur weil jemand seit vielen Jahren reitet, beispielsweise am Stall die eine, die schon 30 Jahre Pferde hat, oder die Trainerin, die seit 30 Jahren Unterricht gibt, heißt noch nicht, dass das eine gute Trainerin oder eine gute Reiterin ist. Noch lange nicht, finde ich.
Und im Prinzip kann man sich die Frage ja selbst beantworten, indem man einfach mal zuschaut. Also gefällt mir das, was ich sehe, oder gefällt mir das nicht? Und wenn es mir nicht gefällt, dann ist es mir ehrlich gesagt auch ziemlich egal, ob der das jetzt 20, 5 Jahre oder ein Jahr macht. Es gefällt mir da einfach nicht und dann habe ich wenig Bedürfnis, das nachahmen zu müssen.
Und auch mit so einer gewissen Offenheit. Gefällt mir, was sagt mein Bauch eigentlich? Und wie sieht das Pferd aus? Und die einzig richtige Methode ist eigentlich die, die Pferd und Mensch gefällt. Und die ist auch individuell in Nuancen, bei jedem anders. Also ich glaube, du trainierst ein bisschen anders als ich und umgekehrt. Und unsere Pferde sind trotzdem glücklich mit uns, so wie wir sind. Vielleicht wären sie auch glücklich, wenn wir sie tauschen würden, vielleicht aber auch nicht. Müsste man gucken. Wollen wir gar nicht. Wichtig ist, glaube ich, dass auch die Tiere glücklich sind. Also mir ist das enorm wichtig und gehört für mich auch zur Balance dazu. Ich möchte kein Tier trainieren, das im Training maximal verspannt und unzufrieden ist.
Da wird sich bei mir dann noch ein weiterer Themenkreis auftun und das ist quasi, was ist die Voraussetzung dafür, dass das Tier glücklich sein kann? Und das ist eine gute Haltung. Also ich habe so häufig gesehen, dass sich Probleme aufgetan haben, die fast unlösbar waren, weil das Pferd einfach in einer Art und Weise gehalten wurde, die ihm nicht zuträglich war.
Ja.
Und wenn das Pferd seine Bedürfnisse nach Kumpels, nach Licht, nach Luft, nach Bewegung, nach Austausch in den 2 Stunden alle erfüllen muss, in denen wir zum Stall kommen, um es aus der Box rauszuziehen, dann kann das nicht funktionieren. Beziehungsweise, wenn es funktioniert, dann immer auf Kosten vom Pferd. Und natürlich gibt es jetzt die wilden Reiter, die sagen, fuck that, und die dann halt, die machen sich den Bock dann halt gefügig und dann läuft das. Aber das wäre jetzt nicht das Zusammensein, was ich anstreben würde.
Wirklich?
Und mein Pferd lebt in der Herde und dadurch habe ich, der ist jedes Mal, fast jedes Mal froh, wenn ich da aufschlag.
Mein Pferd lebt am Haar.
aber nicht, weil ich komme, um ihn rauszuholen, damit er endlich mal die Füße zu vertreten hat, sondern weil ich dann quasi was bringen kann in sein Leben, was sein Leben bereichert. Er hat alles, was er braucht. Er hat Futter, er hat Wasser, er hat Licht, er hat Luft, er hat seine Kumpels, er hat Bewegung. Und ich bringe dann quasi das Zusätzliche. Wir können Gras fressen gehen oder alternativ, hier draußen kannst du dich viel besser bewegen als da drin. Oder lass uns mal was Neues machen. Einfach Abwechslung und Stimulation. Und er ist halt ein Pferd, das zu schätzen weiß. Es gibt natürlich auch andere Pferde, die sagen, mir reicht es, hier rumzustehen. Aber es ist natürlich prima, wenn du so einen Charakter hast, dem das halt nicht reicht. Und dann wird da auch ein Schuh draus. Weil dann bringst du als Mensch was das Pferd interessant findet. Und dann musst du dich gar nicht mehr darum bemühen, interessant zu sein. Das ist dann per se einfach so. Und das ist natürlich ultra geschmeidig. Und wenn der aber in der Box stehen würde, hätte ich jeden Tag einen Psychopathen an der Angel, ne?
Ja, ich auch, definitiv. Ich meine, es gibt die unterschiedlichsten Haltungsformen. Ich habe ja auch ein paar durch mit meinem Pferd. Und das heißt noch lange nicht, dass... Also nicht jedes Pferd muss in den Offenstall.
Ja.
Und manche Pferde brauchen auch nachts die Box zum Runterkommen zum Beispiel. Da muss man auch wieder individuell gucken, dass es zum eigenen Pferd passt.
Differenzierung.
Manche Pferde haben gerne große Herde, weil sie untergehen wollen. Manche sind gestresst, weil sie, wie zum Beispiel mein Pferd in einer zu großen Herde steckt, alle immer im Blick haben.
Kontrolle.
Also das ist so, das ist auch wieder individuell, aber klar, absolute Grundvoraussetzung ist gescheites Futter, gescheite Haltung, eine Grundgesundheit, um wieder eine Balance zu haben im Körper und in der Seele, damit sie sich aufs Training einlassen können und auch Training, was passt. Zum Beispiel hat sich Carrie erst so richtig geöffnet, sehr introvertiert, als ich mit dem kreativen freien Klickern angefangen habe. Weil sie gemerkt hat, ey, das Mitdenken, das Selberdenken, das Kreativwerden und diese Kommunikation, die dadurch entstehen kann, das funktioniert für sie unglaublich gut. Und es gibt aber auch wieder Pferde, wie der Hengst von einer Freundin von mir, der wird gar nicht so gerne geklickert, weil der das viel schöner findet, mit ihr draußen auszureiten und unterwegs zu sein, mit der Nase voran, mit ihr in Bewegung zu sein, weil der halt lieber in Bewegung ist zum Beispiel. der macht das, aber der hat einen ganz anderen Ausdruck beim Reiten als beim Klickern. Carrie wiederum hat einen anderen Ausdruck beim Klickern als beim Reiten.
Wir klickern ja auch, also nicht wirklich klickern im Sinne von richtiges, hardcore, gutes, durchdachtes Klickern, aber die PN kann ja den einen oder anderen Trick und dafür kriegt er Leckerli, weil ich finde, für Albernheiten kann er sich da ruhig was verdienen. Und ich sag jetzt mal, meine Technik wird da bestimmt nicht 100% perfekt sein, auch wenn ich eigentlich weiß, worauf es ankommt, aber ich sehe einfach in seinem Ausdruck, sobald dann Futter aus meiner Hand da im Spiel ist, findet er das schwierig. Und ich habe den Eindruck, dass für ihn Futter nicht die beste Belohnung ist. Also ich habe den Eindruck, der möchte Connection, der möchte Verbindung, der möchte Beziehung, der braucht eine stetige Kommunikation und eine stetige Rückmeldung, wo er steht und das Gefühl, dass man was zusammen unternimmt oder was zusammen macht, das ist für ihn das Wichtigste. Und Futter ist dann so ein bisschen, man könnte das jetzt haben, rück das jetzt mal rüber. Und dann wird der wird dann schon ein bisschen stressig und er wird auch ein bisschen nervig und nörgelig und ich bin sicher, dass ich das mit Techniken sicherlich auch verbessern könnte, aber das ist in dem Kontext gar nicht mein Ziel.
Und ich glaube, es ist auch wieder so diese Frage, was ist authentisch?
Exakt.
Und um es jetzt mal so dezent zu sagen, glaube ich, unterbrich mich, wenn ich falsch liege, Futterbelohnung ist auch nicht dein Herzensthema.
Ist es nicht, nein. Nein. Es ist, wenn es funktioniert, kann man es einsetzen, aber das wäre jetzt, ich würde da niemals glauben, auf Futterbelohnung eine Beziehung aufbauen zu können. Das ist mir zu
und,
wild.
Nee, Beziehung besteht aus vielen Facetten, aber Futterbelohnung ist, das habe ich über die Jahre festgestellt, ist eine ganz eigene Kommunikationswelt. Also es geht gar nicht so sehr um das Leckerli, sondern um die Kommunikation damit. Aber weil es auch mein Herzensthema ist, hatte ich auch Bock drauf, mich so krass reinzufuchsen und es einfach einzusetzen. Und dann kann es auch wirklich eine beziehungsaufbauende, Pferdeseele öffnende Kommunikationsbasis sein. Also ich bin in einem ganz anderen Gespräch mit Carrie, seitdem ich sie auch mit Futter belohne, aber nicht einfach nur mit Futter belohne, sondern auf eine ganz andere Art und Weise klickere. Aber das ist auch wieder, es ist authentisch, weil mir macht es Freude. Mhm. Und ich glaube, sie spüren ja auch, wo stehen wir dahinter und wo stehen wir nicht dahinter, was mögen wir selber gerne, was mögen wir nicht so gerne, was haben wir für uns ausgeklügelt, was haben wir für uns nicht so ausgeklügelt und reagieren darauf auch ein bisschen. Und dann, wie du auch sagst, gibt es auch Pferde, ne, wie die PN und wie eben das Pferd meiner Freundin, die das nett finden, aber die vielleicht, bei dem Pferd ist es Bewegung, bei der PN ist es Liebe, die aber vielleicht was anderes noch netter finden.
Ja.
Und dann muss man auch individuell sein, wobei man auch, ich sage immer, viele denken, Klickern ist nur Futterbelohnung, Klickern ist Marker mit Lob. Was ist Lob? Lob ist für jedes Pferd was anderes. Mhm. Ne, du kannst natürlich auch ein verlässliches Lob aufbauen, das dein Pferd liebt und mit dem Marker, sage ich mal, die auch punktgenauer treffen, was du haben willst. Ne?
Macht man das tatsächlich, dass man sagt, Klick und dann Stimmlob, also quasi Klick brav oder Klick streicheln?
Wenn dein Pferd darauf am meisten abfährt, kannst du das auch machen. Ja, du könntest auch immer an der Lieblingsstelle kratzen. Mhm. Aber der Marker braucht ein verlässliches Lob und das Lob muss für das Pferd erstrebenswert sein. Mhm. Aber dann kannst du natürlich punktgenau loben, wobei sich halt die Frage so ein bisschen auftut, wenn du kratzt oder brav sagst, warum musst du dann vorher klicken? Dann
exakt.
Kannst du auch genau in dem Moment natürlich das perfekte Timing bringen. Aber du kannst natürlich, keine Ahnung, wenn dein Pferd jetzt an einer bestimmten Stelle besonders gerne gekratzt wird, kannst du, dann macht der Marker vielleicht wieder mehr Sinn als beim Stimmlob.
Um dran zu kommen.
Weil dann kannst du den Moment loben, den du haben willst und die Pause danach nutzen, um genau dahin zu gehen und zu kratzen. Aber dein Pferd weiß genau, das war das Richtige. Ne? Das Futter hat halt nur, das ist so, Futter sorgt für Hormonausschuss, also Serotonin, Endorphin, Dopamin. Und das ist halt so wie so ein pavlovscher Reflex. Ja? Mhm. Wenn du das ein paar Mal mit einem Marker etabliert hast, dann kommt quasi das Glücksgefühl. Manchmal brauchen die Pferde, also ich habe auch Momente, wenn das der Carrie so viel Spaß macht, dann sage ich den Marker und sie vergisst sich das Leckerli zu nehmen und geht zur nächsten Aufgabe. Weil der Dopaminausstoß war ja schon da. Mhm. Der Marker hat ihr schon gesagt, oh, ich habe es richtig gemacht, voll gut, lass es weitermachen. So, und aber es ist halt, da gehen dann irgendwann auch neuronale Prozesse los im Gehirn, wenn du das richtig verknüpfst. Aber beim Stimmlob macht es halt nicht endlos viel Sinn, klar, weil du kannst auch einfach Stimmlob geben.
Ja, ja.
Ja. Aber Pferde sind sehr unterschiedlich, Menschen sind sehr unterschiedlich. Extreme sind nie gut. Eine gute Balance aus Werkzeugen, Körpersprache,
Mindset, Reflexion,
genau. Und im guten Miteinander im Gespräch mit dem Pferd macht das für mich aus.
Dem habe ich nichts zuzufügen.
Na, dann beenden wir doch den Podcast an dieser Stelle und sagen wie immer, krault euren Pferden einmal dick und fett das Fell von uns. Oh, 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 oh